Abedir. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Unser Olympia-Update. Es kommt nur zustande, weil ihr damit dabei seid bei Startnext. Startnext.com/Olympia-2026. Vielen Dank für die Unterstützung. Und wir nehmen gleich nach diesem Podcast, der für ihr alle frei empfangbar ist und hörbar ist, nochmal so eine halbe Stunde auf und erzählen euch da, wie wir arbeiten während diesen Olympischen Spielen. Also einer unserer Extra-Podcasts. Und da kommen noch weitere Sonderpodcasts in den nächsten Tagen. Aber jetzt erstmal der sportliche Rückblick auf Halbfinale der Männer und Finale der Frauen mit Bernd Schmickerath.
Tag. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Fetzer.
Es gibt das Finale zwischen Kanada und den USA und meine Einstiegsfrage ist eigentlich, müssen wir darüber nachdenken, bei diesem olympischen Turnier den Modus zu ändern? Vielleicht, dass man Kanada und USA vielleicht in eine Gruppe, in die stärkere Gruppe packt und vielleicht die anderen so ein bisschen rauszieht? Weil du hast vom Torverhältnis, klar, die USA bei den Frauen haben das beste Torverhältnis, aber Kanada, USA bei den Männern schon besser als die kanadischen Frauen. Also ist das okay so, dass man einfach ja alle da so mitspielen lässt und so gleich starke Gruppen macht?
Ja, gebe ich dir absolut recht. Also, und außerdem, man bräuchte auch dieses Spiel ja auch zweimal im Turnier, ne? Einmal reicht ja nicht, ne, bei der Aufmerksamkeit, die das jetzt kriegen wird. Nee, aber dann sieht man mal, wie absurd das Format bei den Frauen ist, dass wir uns das bei den Männern überhaupt nicht vorstellen können. Natürlich ist die Situation eine andere. Es gab schon mal andere Olympiasieger, andere Medaillengewinner und sowas und die dominieren ja beides nicht so komplett. Aber es sind mit Abstand die beiden besten Teams, es sind mit Abstand die beiden populärsten Teams und ich glaube, muss dann mal auf eine sachlichere Ebene zu führen. Ich glaube, das kann dem Eishockey nur gut tun, ne? Dass dann Sonntag genau dieses Finale stattfindet.
Ja, und es war ja nach der Gruppenphase klar, dass sich beide in die Ausgangssituation gebracht haben. Es war aber dann doch, also gerade für die Kanadier, zweimal ganz, ganz eng, also einmal Verlängerung, einmal plus eins hinten raus, in der letzten Minute dieses Tor gemacht beim Sieg gegen die Finnen im Halbfinale. Für die USA war das Viertelfinale eng, zumindest vom Ergebnis her. Die haben da die Verlängerung dominiert, aber auch da etwas passieren können. Und dann ja jetzt im Halbfinale 6-2 gegen die Slowakei. Also die beiden Halbfinals. Kanada gegen Finnland 3-2 und USA gegen Slowakei 6-2. Fangen wir mit Kanada gegen Finnland an. Haben sie sich, glaube ich, anders vorgestellt, die Kanadier, ja, 0-2 Rückstand. Klar, Finnland hat das vor allem über die Defensive geregelt, aber hat halt natürlich einmal vom Bulli weggetroffen, das ist erlaubt, und einen Shorthander erzielt, das ist auch erlaubt, ja, einmal Rantanen und einmal Aula. Und dann ist es halt echt schwierig geworden für die Kanadier. Ich habe jetzt gerade Mikko Rantanen gelesen mit einem Zitat, also sie haben alles gegeben dann in der Verteidigung, aber ist halt auch anstrengend, wenn du 30 Sekunden in einem eigenen Drittel gefangen bist, dann kannst du keine Offensive mehr generieren. Also nicht so, dass die Finnen nicht nach vorne spielen wollten. Das war dann schon auch eine starke Antwort der Kanadier, die dann diese drei Tore gemacht haben und auch hinten raus vor der Verlängerung eben noch den Siegtreffer durch MacKinnon im Powerplay.
Ja, es war ja eigentlich relativ ähnlich wie das Spiel gegen die Tschechen. Also jetzt nicht komplett vom Spielverlauf her, aber grundsätzlich haben die Kanadier das Spiel gemacht, haben aber irgendwie hinten Tore kassiert und sie vorne nicht gemacht, waren sehr unter Druck und mussten spät ausgleichen. Und wir waren ja gestern nach dem Spiel dann auch in der Interviewzone da und haben dann mit den Spielern, ja, nicht wirklich selbst geredet, weil ein Riesenandrang war und dann kannst du irgendwie nur aus der Entfernung dein Mikro reinhalten, aber das erzählen wir gleich im anderen Podcast. Und du hast dann schon bei den Kanadiern gemerkt, dass die gesagt haben, boah, dieses Spiel gegen die Tschechen, das hat uns wirklich geholfen, jetzt beim Spiel gegen die Finnen weiter ruhig zu bleiben und dann zu glauben und zu wissen, ey, wie kriegen noch unsere Momente, ne? Aber ich muss auch sagen, ich hätte gedacht, es ist klarer, weil sie natürlich die besseren Einzelspieler haben, weil sie bisher so durch das Turnier geflogen waren. Das war jetzt doch schon, also eigentlich muss man sagen, Kanada war zweimal kurz vorm Aus, ne? Und das ist jetzt nicht passiert. Es ist auch okay, dass es nicht passiert ist, weil Kanada halt die beste Mannschaft ist. Aber ich glaube, sie hätten sich jetzt auch ein bisschen entspannter vorgestellt.
Ja. Sie haben natürlich dann auch versucht, ab dem 0-2 Rückstand haben sie eigentlich nur noch MacKinnon zusammen mit McDavid und mit Celebrini aufs Eis geschickt. Also die hatten dann auch, am Ende waren es so um die 25 Minuten Eiszeit hatten die dann, aber zweites und drittes Drittel sind die bei 18 Minuten gelandet. Also die haben pro Drittel da so 9-10 Minuten gespielt. Und du hast natürlich auch gesehen, dass sie die Qualität haben, dass sie den Druck machen können, dass sie eben diese Chancen dann herausspielen können. Aber noch einmal, dieser Siegtreffer von Nathan MacKinnon, der fiel im Powerplay. Auch da, hoher Stock, bisschen unglücklich für die Finnen. 36 Sekunden vor dem Ende oder 35,2. Also das hätte schon in die Verlängerung gehen können und da kann, wie wir wissen, alles passieren in diesen drei Gegnern.
Ja, und sind wir mal ehrlich, also ich fand nicht, dass die Kanadier dauerhaft große Chancen hatten, ne? Also ich meine, ja, sie waren am Anfang die bessere Mannschaft, ne? Wilson hatte, glaube ich, in den ersten Minuten drei dicke Checks ausgepackt. Ne? Da war erstmal klar, okay, die Kanadier meinen es ernst. Und dann, finde ich, die Finnen aber richtig gut ins Spiel gekommen. Ja, die Führung war natürlich ein bisschen glücklich, weil wie unfassbar dummes Sam Reinhardt da in Jussi Saros reinrennt, völlig unnötig. Deshalb gibt es ja nur die Überzahl. Deshalb gibt es das Bulli vorne. Rantan nach dem Bulli-Gewinn haut das Ding sofort in den Winkel. Kann passieren. War ja nicht so, als hätten die Finnen das irgendwie minutenlang vorbereitet vorher. Dann ist natürlich das 0-2. Die Finnen befreien sich irgendwie. Eigentlich wird der Puck hinten weit in das kanadische Tor gehen, aber dann berührt McKinnon den, deswegen verlangsamt der und deswegen hat Haula nur den Alleingang. Das war auch ein bisschen glücklich für die Finnen, muss man sagen. Aber danach haben sie wirklich ein überragendes Spiel gespielt. Ja, sie haben gar keinen Forecheck mehr gespielt. Sie haben wirklich nur noch ab der Mittellinie angegriffen und sich dann zurückgezogen. Aber sie haben es wirklich geschafft, den Kanadier das komplett das Tempo zu nehmen, komplett den Platz zu nehmen. Und da gab es wirklich lange Phasen, so im zweiten Drittel vor allen Dingen, wo die Kanadier nicht eine einzige richtige Torchance hatten. Und die erste Torchance, die sie dann im dritten Drittel hatten, war irgendwann mal so ein Schuss von Celebrini, was aber weit davon entfernt war, eine hundertprozentige zu sein. Und wir haben uns da oben angeguckt und gedacht, naja, klar ist das schwer gegen die Finnen, aber so langsam dürften die Kanadier auch mal wieder eine richtige Torchance kriegen. Gut, dann kam sie halt.
Ja. Und dann machen sie das 1-2 durch Sam Reinhardt. Das war wunderschön abgefälscht. Dann im Schuss von Makar. Ja. Also ich habe dann in der Zeit drüber mir fast gedacht, weil der Reinhardt den Schläger so hingehalten hat, so quer, schießt der Makar den Schläger an. Ja. Also weil Reinhardt stand natürlich richtig da, aber der hat fast gar nicht reagiert. Aber du musst natürlich auch den Schläger in der Höhe da haben. Ja, das ist halt einfach seine Qualität. Das ist jetzt nicht unbedingt der große Zocker, aber der macht halt die Tore im Powerplay. Der trifft aus dem Slot, der macht Nachschüsse oder der fälscht eben ab. Das ist das 1-2. Dann das 2-2 von Theodore. Hinten
was
auch mal
eine Rakete, oder?
Ja, geiler Schuss. Ja, aber, wenn wir gleich drüber diskutieren, was da davor passiert ist. Aber war natürlich ein super Schuss. Aber ein Schuss von der blauen Linie. Genau, das von Makar war auch ein Schuss von der blauen Linie abgefälscht. Und dann eben, ja, McKinnon, das war schön rausgespielt, dieser Querpass von Connor McDavid, der ganz nebenbei mal einen olympischen Rekord aufgestellt hat für Punkte bei einem Turnier mit NHL-Beteiligung. Also da jetzt wieder 2 Punkte. Gestern hat er wieder
kein
2
Assists. Ein Spiel unter 2 Punkten. Ne?
Genau, also das ist natürlich sensationell. Ja, und dann holen sich die Kanadier den Sieg.
Die Kanadier hatten nicht ein einziges 2 auf 1, 1 auf 0, 3 auf 2, 3 auf 1, 3 auf 2 vielleicht schon mal. Aber die hatten nicht ein einziges Mal eine richtige Konterchance im kompletten Spiel, weil die Finnen so diszipliniert eine Rückwärtsbewegung waren. Das fand ich schon krass.
Ja, aber das sind sie ja
dann. Eine andere Mannschaft, der ist ja nicht ganz so gut gelungen, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Nicht unbedingt gegen die Kanadier zwar, aber egal. Aber also, so sind sie halt, ne? Und das wissen wir halt auch seit wir uns für Eishockey interessieren eigentlich.
Ja, dass aber die selbst Finnen gegen so Kanada spielen. Sind die ja. So, das finde ich schon krass.
Aber es ist natürlich, also klar kannst du dann irgendwie, irgendwann kommt zu der Gedanke, okay, müssen sie ein bisschen mehr Offensive generieren. Ich habe das Zitat jetzt von Rantan ja gerade genannt, dass es gar nicht so einfach war, ja, weil sie eben hinten eingeschnürt waren. Wenn du sagst, die kommen in die Verlängerung und machen dann nochmal ein Ding irgendwie vom Bulli weg oder vielleicht ein Powerplay-Tor oder irgendwie ein abgefälschtes, denkst du, ja, sensationeller Gameplan. So sagt dann jeder, zu defensiv, zu sehr reindringen lassen. Es ist halt einfach dann abhängig vom Ergebnis, wie man diese Spielweise beurteilt, aber sie hat fast funktioniert.
Ja, also Trainer Pinnanen ist natürlich auf der Pressekonferenz, die es nach den Halbfinals gab, jeweils mit einem Spieler, da auch danach gefragt worden, hättet ihr nicht ein bisschen mehr Offensive generieren müssen, selbst als ihr geführt habt? Und da hat er auch so ein bisschen gesagt, ja, das kann man so sehen, ja, aber Kanada war einfach so dominant, hat uns einfach so hinten reingedrängt, dass es auch wirklich schwer war. Und da hat er auch mehrfach gesagt, Kanada ist der verdiente Sieger, wobei er natürlich auch, und jetzt können wir mal über die beiden kontroversen Szenen reden, er sagt zwar ja, das 2-2, also er ist gefragt, warum hast du eigentlich das 2-2 nicht gechallenged, weil ja Brad Marchand schon in Saros so reinfällt, aber er sagt dann, nee, das war ein gutes Tor, wahrscheinlich, weil Haula ja auch Marchand so ins Tor drückt, aber er ist dabei geblieben, das 3-2 am Ende ist für ihn klar abseits. Und dann kommen wir natürlich zu einer Diskussion, die natürlich geführt werden muss bei sowas, denn im Eishockey, ich kann es mir in keiner anderen Sportart vorstellen, ist es eben so, dass die Schiedsrichter aus einem Land kommen dürfen, von einer der beiden Mannschaften, die da mitspielt. Und beide Hauptschiedsrichter gestern waren Kanadier.
Ich würde sagen, es liegt nicht daran, dass es Kanadier sind, sondern vielleicht ein bisschen mehr daran, dass irgendwie alle im Kopf haben, Kanada kommt ins Finale. Und ich finde im Viertelfinale, also wir haben über die Kempney-Strafe kurz vor Ende auch schon diskutiert mit so einem Rempler gegen McKinnon. Also ich finde, dass hier nicht unbedingt gegen Kanada gepfiffen wurde bei diesem Turnier, sagen wir mal so. Ja. Ich finde diese Diskussion, kanadische Schiedsrichter bei einem Halbfinale mit kanadischer Beteiligung, steckt sie gleich irgendwo hin, wo ihr noch Platz habt, egal wo. Aber also, es ist einfach im Eishockey, es ist so, dass die besten Schiedsrichter pfeifen und wenn die aus Kanada kommen und Kanada spielt, dann ist es eben so.
Ja, finde ich auch.
Also da brauchen wir gar nicht anfangen drüber, dass es die gleiche Nation ist. Aber wir können schon drüber diskutieren, ob man vielleicht im Hinterkopf was Schiedsrichter hatte. Ha, eigentlich müssen die Kanadier, die machen jetzt so viel Druck. Eigentlich müssen die jetzt nochmal ein Powerplay bekommen. Ja, und eigentlich sind die ja die bessere Mannschaft. Und eigentlich müssen die doch ins Finale. Ich meine, das ist Mutterland des Eishockeys.
Aber die Strafe war völlig unstrittig. Weil McKinn bekommt den Schläger ins Gesicht. Ende.
Es ist unglücklich. Also, genau. Es ist unglücklich, genau, aber es ist unglücklich, eine Strafe.
Aber es ist ein hoher Stock.
Genau. Und bei dem Abseits gehe ich auch nicht mit, weil du hast diese eine schöne Einstellung, wo man Celebrinis Schlittschuh sieht und wo der halt schon drüber ist, wo die Scheibe drüber ist und wo die Scheibe noch nicht drüber ist, dann berührt der Schlittschuh noch und dann kannst du nicht klar das overturnen, wenn du es nicht siehst. Die haben sogar gesagt, the goal is confirmed. Ja? Also die sagen die haben das ja, die haben die Entscheidung bestätigt. Die kannst auch sagen, du hast ja die Möglichkeit, das entweder zu überstimmen, ja, overrulen, ja. Oder du hast die Möglichkeit, so zu formulieren, dass, ich weiß gar nicht, im Moment fällt mir die Formulierung nicht ein, aber das ist halt.
Ist das wie not conclusive, genau, oder irgendwie sowas?
Nein, sie sagen nicht conclusive, aber the call on the eye stands, sagen sie dann, glaube ich, ja. Oder ist confirmed, also sie haben ihn bestätigt und mit den Bildern konnten sie ihn so bestätigen. Denn
auch,
in dem Moment, wo die Scheibe drüber ist, auch so ein bisschen in der Luft, da siehst du, dass der Schlittschuh von Celebrini drüber ist, aber als der Schlittschuh noch berührt, ist die Scheibe eben noch nicht drüber. Was bei dem Frame ist, der dazwischen wäre, den es einfach nicht gibt, das weiß ich nicht. Aber deswegen ist es auch für mich dann ist es, das passiert innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und dann kannst du nicht sagen, wenn du die zwei Bilder hast und weißt nicht, was dazwischen ist, kannst du nicht sagen, es ist klares Abseits oder so. Dann ist es überhaupt nicht. Wenn es so knapp ist und du es eben nicht nachweisen kannst mit einem Standbild, dann ist es für mich genau der richtige Call und dann bleibt das Tor so stehen.
Bin ich absolut bei dir und was man ja auch mal nicht vergessen darf, ich weiß, das hat wahrscheinlich nichts mit dem Regelbuch zu tun, aber die Intention der Regel ist doch, dass jemand nicht vorne stehen bleibt und dass Celebrini da eventuell, wir wissen es halt nicht, weil der entscheidende Frame nicht da ist, wirklich einen halben Millimeter vielleicht mit der Kufe schon drin war, hat doch 0,0 Vorteil den Kanadiern gemacht. Das heißt, im Sinne des Sports ist es doch sehr, dass dieses Tor Bestand hat.
Ne? Ja, und vor allem, es war ja, wie viele Sekunden vorher, weiß ich nicht, aber beim Aufbau da irgendwie reingekommen sind, also danach, klar, in dem Fall ist es Powerplay, das ist nochmal was anderes, weil der Aufbau eben dann funktioniert und dann sind sie drin. Aber ich sag auch, Geist der Regel ist, du verschaffst dir einen Vorteil, weil du halt einfach weiter vorne bist.
Richtig.
Und in dem Fall bist du halt, wenn du 3 Millimeter weiter vorne bist mit dem Schlittschuh, verschaffst du dir keinen Vorteil, weil es ja sogar der gleiche Schritt ist nach vorne mit links. Ja? Genau. Der andere Teil der Schlittschuh halt, ob der jetzt 1 Millimeter weiter hinten ist oder nicht, es ist ja die gleiche Bewegungs, machst die gleiche Bewegung. Das war das 3-2. Ich finde trotzdem, das 2-2, dieses Ding von Marchand gegen Saras hättest du challengen müssen. Also absolut kein Verständnis.
Okay, du hast dich am Fernsehen besser gesehen.
Ich habe
also
nach dem Spiel mir noch,
nein,
ich habe mir das nach die Hintertorkamera, Marchand weiß ganz genau, was er da tut. Der kommt von der Seite rein, Haller steht vor dem Tor, bisschen zu weit vielleicht und lässt ihm den Platz. Marchand kommt da rein, fährt rein, pusht selber ein bisschen, dann drückt Haller dagegen, dann fällt der um, Marchand, wie wenn er eine Fliege wäre. Und hoppla, über Saros drüber und dann falle ich nochmal drüber. Und dann fahre ich auch ganz schnell weg. Der weiß zu 100%, was er da tut. Und klar kommt da nochmal ein Querpass, aber Saros war bei diesem Schuss, den er gesehen hat, glaube ich, der war da gar nicht in Position. Ja, der hat sich noch beschäftigt, zumindest gedanklich mit der Aktion vorher. Ich hätte das gechallenged und so wie gepfiffen worden ist, und wie Goalie-Interference ausgelegt worden ist bei diesem Turnier und insgesamt bei IIHF-Turnieren, glaube ich, dass die Finnen da eine sehr gute Chance gehabt hätten, dass dieses Tor nicht gezählt hätte.
Okay, also wie gesagt, ich habe es nur einmal auf dem Videowürfel, haben sie es wiederholt, seitdem habe ich es nicht wieder gesehen und da sah es für mich klar so aus, als hätte Paula ihn da reingeschoben. Und anscheinend haben die finnischen Videocoaches und die Coaches und an der Bande das genauso gesehen, weil er hat auf mehrfacher Nachfrage gesagt, nee, war ein okayes Tor. Na gut, komm, wir müssen über die Amerikaner reden, ne? Wir reden die ganze Zeit über die Kanadier. Ja, die sind da ziemlich durchgerockert, ne? Also ich fand die Hauptrunde, ich fand die Vorrunde war jetzt nicht so richtig souverän, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, mit dem Deutschlandspiel hat so angefangen, dass die Amerikaner so ein bisschen mehr ins Rollen kommen. Ich weiß nicht, war das Elliot Friedman, der das gesagt hat? Das fand ich eine ganz interessante Theorie, dass die Amerikaner am Anfang nicht so stark waren gegen Lettland und Dänemark, weil ihnen irgendwie so das Feuer gefehlt hat. Und mit dem Spiel gegen Deutschland, damit, dass sie endlich gegen einen Superstar spielen, mit dem Matthew Tkachuk auch noch eine persönliche Rivalität hat durch die Stanley Cup Finals, hat dieses Team etwas gehabt, worum es spielt. Und das hat dieses Team angezündet. Und da waren sie auf einmal ganz anders. Weil sie haben ja auch gegen die Deutschen dann ganz anders gespielt. Und ab der K.O.-Runde sowieso, weil da hast du was zu verlieren. Aber muss schon sagen, das sieht schon sehr souverän aus, ne? Sie spielen immer noch kein wunderschönes Eishockey. Klar, einzelne Angriffe sind super, einzelne Spieler sind super. Aber insgesamt ist das für mich jetzt nicht unbedingt der tollste Ansatz. Aber der Erfolg gibt ihnen recht. 6-2 gegen die Slowakei muss man auch erstmal gewinnen. Es gibt Teams, die spielen auch 6-2 gegen die Slowakei. Es geht dann in die andere Richtung.
Aber Ich muss halt sagen, dass Kanada wahrscheinlich auch schnell in den Turniermodus gefunden hat, weil klar waren die Siege deutlich gegen Tschechien und in der Schweiz in der Gruppenphase, aber die Kanadier hatten halt die klar bessere Gruppe. Die hatten die stärkeren Gegner, die hatten zweimal eben so eine Mannschaft aus dem dritten Regal, muss man jetzt mittlerweile sagen, wenn Kanada, USA das erste Regal ist, dann sind vielleicht Tschechien und die Schweiz eher so das dritte Regal oder zwischen zweiten und dritten Regal und dann im Viertelfinale ja nochmal die Tschechen. Also das heißt, und dann im Halbfinale die Finnen für die Kanadier, also der Weg war schon deutlich schwieriger. Aber die Theorie, dass die USA da eben, ja genau, einen Superstar erst im letzten Gruppenspiel hatten mit Dreiseitel und dann hast du halt auch gesehen gegen die Schweden, ja, was ihnen auch passiert, wenn es eine Mannschaft gibt, die ähnlich spielt wie die Finnen, die halt einfach so dieses Tempo rausnimmt und die spektakulären Aktionen rausnimmt, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Auch das war ja nur ein 2-1 nach Verlängerung gegen die Schweden mit dem späten Ausgleich der Schweden und dann halt 6-2 gegen die Slowakei. Aber ich finde dieses Spiel gestern also zu keinem Zeitpunkt wirklich spannend, ne? Weil da einfach dann auch die USA mal gezeigt hat, was die offensiv drauf haben und ja, was die auch spielerisch können. Das haben sie in der Gruppenphase auch teilweise gemacht, also dieses eine Tor, das sie da rauskombiniert haben, das
von Jack Thompson Hughes.
Also Thompson auch, aber Jack Hughes hat mal einen Pass da nochmal gespielt auf Brock Nelson, der dann das leere Tor gehabt hat. Also die haben schon wirklich geile Tore auch gehabt in der Gruppenphase. Aber da hast du dir halt immer gedacht, ja, gegen die ist das schon okay, aber es ist halt auch von den Gegnern nicht so das höchste Niveau. Jetzt haben sie diese Gegner gehabt und haben es auch da gezeigt, dass sie es eben durchziehen können.
Ja, und wie hat ja alles vorher über die Chuck-Brüder gesprochen. Ich finde, wir müssen jetzt mehr über die Hughes-Brüder sprechen. Ne? Also, dass Quinn Hughes einer der besten zwei Verteidiger der Welt ist, ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis. Aber wie stark der spielt jetzt nicht nur durch das Tor da im Viertelfinale in der Verlängerung, sondern auch so, es ist schon mit Puck wirklich eine absolute Augenweide. Ne? Was der, wie der sich bewegt, ne? Und wie der diese Richtungswechsel und wie der an allen Leuten vorbeiläuft, das ist schon wirklich richtig stark. Aber wir müssen auch über Jack Hughes reden, der ja ganz, ganz schwache Four Nations gespielt hat. Es gab ja diesen Gag, dass so kein Hughes quasi bei den Four Nations dabei war. Ne? Also Quinn war verletzt und Jack hat halt so schwach gespielt, dass er nicht aufgefallen ist. Und jetzt, meine Güte, ne, auch das Tor gestern und grundsätzlich, also, dass der da in der vierten Reihe rumgerutscht ist, das zeigt auch mal diese enorme Tiefe dieser Mannschaft. Ne?
Ja, und der spielt ja auch noch immer noch, also nominell in der vierten Reihe. Ne? Du kannst ihn natürlich...
Ja gut, aber das ist natürlich, die kriegt natürlich mehr Eiszeit als eine normale vierte Reihe. Ne?
Das stimmt natürlich, ja. Aber jetzt gestern gegen die Slowakei waren es ja sogar von Jack Hughes dann zwei Tore. Ja, und einmal, gut, das war ein Nachschuss, aber das eine, also da von Werenski angespielt wird, das ist natürlich eine super Bude gewesen.
Ja.
Das ist halt vierte Reihe Flügel spielt er. Ja, der könnte in jedem anderen Team Top 6 Center spielen, Jack Hughes.
Ja,
also mal Kanada ausgenommen natürlich, die eine nicht so schlechte Center-Tiefe haben. Aber in allen anderen, ne? Und der spielt vierte Reihe Flügel. Und ja, trotzdem hast du das so irgendwie, weiß nicht, da ist glaube ich eher die dritte Reihe, die Arbeiterei bei den Amerikanern, wobei in dieser dritten Reihe haben sie dann auch natürlich offensive Spieler mit dabei. Also die dritte Reihe ist aktuell, Matthews, Ginzel und Boldy ist die zweite. Boah. Gestern war die nominell dritte Larkin mit Hughes und Thompson, da haben sie ihn da hochgezogen. Ja. Dann,
und Larkin ist auch richtig stark.
Genau. Ne? Ja, aber auch Nelson Trocheck Miller war jetzt dann da die vierte Reihe, also Jack Hughes ein bisschen höher im Lineup, dann auch etwas mehr Eiszeit, etwas mehr offensive Situationen, aber die kreieren sich ja die offensiven Situationen selber. Und bei Quinn Hughes siehst du halt immer, wenn der, irgendwie haben sie die Scheibe und dann kommt von links einer reingeschossen ins Bild oder von rechts, je nachdem in welche Richtung die USA spielt. Und dann weißt du, okay, das ist er. Ja, da brauchst du nicht die 43 sehen und auch nicht das Hughes auf dem Trikot. Das Hughes eben, übrigens nur das Hughes, gell? Hast du das gesehen? Die Jack Hughes als jüngerer Bruder hat das J davor. Und Quinn Hughes nur. Und genauso bei den Kachak-Brüdern ist es ja auch so. Brady Kachak hat das B davor. Und der jüngere Bruder da bei Olympia hat dann eben den ersten Buchstaben noch davor. Das nur am Rande.
Ja.
Aber du brauchst du jetzt gar nicht sehen, was da draufsteht, weil du siehst ihn reinfliegen und weißt, okay, da ist er, Quinn Hughes. Und so, also, vergleichen wir mit Makar, gibt es da einen Unterschied oder sind das einfach beide Verteidiger auf Weltniveau mit Offensive, die normalerweise Stürmer so nicht kreieren?
Ja, also natürlich sind das beides die besten beiden Verteidiger der Welt. Ich finde halt, mit Puck ist Hughes besser, ohne Puck ist Makar besser und ich finde Makar insgesamt einen Tick besser. Aber das wird Jack Hughes jetzt auch nicht zu schlaflosen Nächten bringen, dass ich das sage. Deswegen alles
Quinn
gut.
Hughes. Quinn Hughes meinst du in dem Fall?
Ja, mach bitte so weiter, Quinn. Aber trotzdem, Wir haben mehrfach darüber gesprochen, dass halt ja schon eher so die klassischen Torjäger fehlen. Jetzt, wenn man auf die Ergebnisse guckt, fehlen sie gar nicht, weil gestern wieder 6 Tore und ja, haben ja alles, bis auf das Schwedenspiel, haben sie ja immer diverse Tore geschossen. Aber jetzt geht's halt gegen Kanada und da hat es in den vergangenen Jahren mit dem Toreschießen nicht ganz so gut geklappt. Ist die Frage, ob das jetzt funktioniert. Ach übrigens, wir haben bei den Kanadiern eben gar nicht über diese neue Bolzerreihe gesprochen. Was war das denn bitte? Oder? Also, ich meine, ursprünglich hat Tom Wilson ja in der ersten Reihe gespielt und dann dadurch, dass er McKinnon dann hochgezogen wurde in die Mac-Mac-Mac-Reihe, wie sie ja jetzt heißt, also Macklin Celebrini, McDavid, McKinnon, gab es ja jetzt diese absolute Bolzerreihe. Wilson, Reinhard, Marchand. Und wir waren ja gestern dabei, als Wilson darüber gesprochen hat, der hat die Reihe als kontrolliertes Chaos bezeichnet und hat gesagt, das sind zwei Typen, ich hasse es, gegen sie zu spielen. Und jetzt spielen wir zusammen. Also mal sehen, was diese Reihe so ausrichten kann. Große Frage ist natürlich auch, die auch Tom Wilson gestern gestellt wurde, ob er denn sein eigentliches Spiel aus der NHL dann in so einem Finale umsetzen kann. Weil eigentlich wäre es ja prädestiniert dafür, dass erstmal sofort Wilson und Tkachuk aneinander rasseln und sich erstmal eine richtige Ansage gegenseitig machen. Können sie hier natürlich nie machen, weil wenn einer die Handschuhe auszieht, ist er in der Kabine und das ist bei einem Goldmedaillenspiel vielleicht nicht ganz so klug.
Ja, also wird sehr interessant, wie es die beiden Mannschaften angehen, aber du hast halt jetzt gesehen, du kannst ein Spiel gegen Kanada vielleicht 3-2 oder 4-3 so knapp gewinnen. Ja, es muss kein irgendwie 5-4 oder 7-3 oder sonst was sein. Also jetzt gerade die Kanadier haben halt 3 geschossen im Halbfinale gegen die Finnen. Nur die USA wird nicht so spielen wie Finnland im Halbfinale. Oder können die das? Also die wollen ja mitspielen. Und dann ist die Frage, wenn beide eben spielen und beide vorchecken und beide Tempo machen, wer dann da die Nase vorn hat.
Ja, also wir sind uns natürlich einig, dass dieses Spiel, das sagt ja auch Brady Tkachuk gestern nach dem Spiel, ein absoluter Straßenfeger, so ist, um so ein altes Wort zu benutzen, sein wird in Nordamerika. Also jeder Mensch, der sich dafür Sport interessieren wird, wird wahrscheinlich dieses Spiel gucken. Und das ist natürlich die Frage, ist das auch weltweit fürs Eishockey so richtig gut oder ich weiß nicht. Einerseits hast du natürlich schon, das sind die größten Stars, ne, Nordamerika, das größte Medienaufkommen und sowas. Und da haben wir natürlich, was wir alles nicht vergessen dürfen, diese politische Komponente, ne, mit Trump, der ja angekündigt hat, Kanada zum Bundesstaat zu machen von den USA und sowas, ne. Also da spielt er natürlich auch noch alles mit rein. Ich habe zum Beispiel hier auch Sachen erlebt. Ja, ist jetzt eine völlige Einzelgeschichte, aber ob man das vor ein paar Jahren erlebt hätte, weiß ich nicht. Ihr müsst euch das vorstellen. Die Leute, die müssen nach dem Spiel relativ zügig raus aus der Halle, weil ja dann das nächste Spiel ist und dein Ticket für das erste Spiel geht automatisch ja nicht fürs zweite Spiel. Das heißt, selbst wenn du ein Ticket für beide Spiele hast, musst du erstmal raus. Und dann hast du die Situation, dass die einen Leute aus der Halle rausgehen und die anderen stehen in so einem abgesperrten Bereich und wollen rein. Und da standen dann ganz viele Amerikaner und da gingen so Kanadier an denen vorbei und zeigte denen den Mittelfinger, fuck you USA und sowas. Also man merkt wirklich schon, da ist Rivalität drin und das ist natürlich auch eine politische Komponente und das ist auch generell die Rivalität zwischen diesen beiden Eishockey-Nationen. Aber die Frage ist natürlich, macht das was mit dem Spiel? Macht das generell was mit dem Eishockey, mit der NHL? Wird das jetzt alles noch größer dadurch? Weil wenn die vorher mal gesagt haben, uns bringt Olympia nichts. Also wenn ihnen das Spiel nichts bringt an Aufmerksamkeit, dann weiß ich nicht, was dem Eishockey oder der NHL sonst noch was bringen sollte.
Und die Bars in Ontario machen um 6 Uhr auf in der Früh und dürfen Alkohol ausschenken. Hast du gelesen? Also da, nee. Natürlich ist natürlich für dort Amerikaner jetzt nicht die allerbeste Zeit am Sonntag, weil es ja 14.10 Uhr europäische Zeit ist, aber zumindest ist es in der Früh so, dass du, also sehr in der Früh natürlich, ja, wenn du in der Westküste bist, ist natürlich hart da aufzustehen. Ja, da sind es dann 9 Stunden Unterschied, also ist dann 5.10 Uhr für die.
Da lernen die mal, was wir immer haben.
Genau, wir müssen auch in der Nacht aufstehen oder früh aufstehen, um NHL zu schauen.
Oder wach bleiben.
Aber logisch wird das natürlich auch große Aufmerksamkeit generieren in Nordamerika. Mal schauen weltweit und ob es dann Werbung sein wird für diese Sportart. Wayne Gretzky war gestern im Interview bei Eurosport in einer Drittelpause und hat gesagt, ich weiß nicht, ob es das Finale 2002 oder 2010 war, aber da gab es ja das Finale mit NHL-Beteiligung auch schon zwischen Kanada und den USA. Und dann hat er gesagt, ja, 28 von 36 Millionen Kanadiern haben das geschaut. Und er hat gefragt, ja, was haben die 8 Millionen denn bitte getan? Also gab es ja noch ein paar, die dann nicht geschaut haben. Aber ich meine, 28 Millionen dann zu Hause. Aber das sind halt die, die eh schauen, wenn so ein großes Spiel eben ist. Und die Frage ist, schauen die anderen auch, ne? Und die andere Frage ist, spielt der größte Eishockeyspieler der letzten 20 Jahre in diesem Finale? Denn Sidney Crosby war im Halbfinale nicht mit dabei, im Viertelfinale raus nach dem Check von Radko Gudas. Es sieht mir eher nach Knie aus, ne? Also sie sagen halt Unterkörper und Day-to-Day, also versuchen da zumindest ihn fürs Finale fit zu bekommen. Es ist die Frage, geht's auch, also es geht natürlich bei Crosby dann immer darum, sportlich ist das ein Faktor, aber es geht natürlich auch darum, die wollen ihnen dieses Spiel noch geben gegen die USA, dieses große Duell. Und er, der schon 2 Goldmedaillen gewonnen hat, 2010 und 2014, der einzige andere Kanadier, der da mit dabei war, war Drew Doughty. Und Crosby hat jetzt die Möglichkeit, eben diese Karriere nochmal mit diesem Spiel komplett zu vollenden. Aber wenn er halt nicht mit dabei ist, und selbst wenn Kanada da Gold gewinnt, war er insgesamt nur so halb dabei.
Ja, ist ja keine Wohltätigkeitsveranstaltung, ne? Also entweder ist er fit oder ist nicht fit. Aber du kannst ja nicht sagen, ach, hier ist für dich Sydney, ne? Aber ich meine, was heißt halb dabei? Also klar, er hat dann die 2,5 entscheidenden K.O.-Spiele nicht gemacht, aber er ist natürlich trotzdem, hat er die Kanadier durch die Vorrunde getragen und war jetzt auch bis dahin nicht schlecht. Also, keine Ahnung, für mich hat er natürlich trotzdem die Goldmedaille verdient, ist ja völlig klar. Aber es ist natürlich auch ein Verlust. Sicher, da sind auch sehr, sehr viele andere Stars bei, aber er hat natürlich auch diese absolute Erfahrung, ne? Und er ist auch immer wieder mal für ein Tor gut. Denkt an, er hat 2 Olympia-Finals in seinem Leben gespielt und in beiden getroffen. Ja, natürlich spektakulär, 2010 in Vancouver in der Verlängerung, aber er hat auch 2014 in Sochi, hat er auch ein Tor im Finale gemacht und das ist das 2-0, was er dann wirklich Kanada so richtig auf den Weg geführt hat. Ich glaube, es war zumindest das 2-0, ich jetzt hier einen Quatsch erzähle, aber so habe ich es gerade in Erinnerung. Ja, wäre schon bitter für die Kanadier, wenn er nicht dabei ist und vor allem auch für ihn persönlich, aber ich glaube, sie würden es auch ohne ihn hinkriegen.
Ja, aber also für mich ist das schon eine Diskussion, ob du dem, auch wenn der nicht ganz fit ist, eben da das Trikot anziehst oder sich selber anziehen darf. Glaubst du nicht? Ja, also die Diskussion ist auf jeden Fall da, würde ich sagen.
Ja, aber dafür wird mir das zu intensiv. Also gerade dieses Spiel, das, keine Ahnung, jeder andere Gegner vielleicht schon, aber ich traue diesen Typen nicht über den Weg. Dann geht der aufs Eis, dann kriegt der nach 2 Sekunden sofort eine auf das Knie. Das kannst du nicht machen.
Ja.
Weil, frag doch mal den Besitzer der Pittsburgh Penguins, wie der es so findet.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Es war übrigens 2014 im Finale gegen Schweden tatsächlich das 2-0, hast du richtig im Kopf. Taves, Wahnsinn, Crosby, ja, und Kunitz waren da.
Ein Gehirn, Wahnsinn. Also ich jetzt.
Kanada-USA im Finale der Männer. Kanada-USA gab es auch im Finale der Frauen. Und die USA hat das gewonnen, aber es war enger als, ja, nicht vor dem Turnier erwartet, aber enger als ich erwartet hatte, nachdem das Turnier dann so richtig Schwung aufgenommen hat. Und die USA hat ja Kanada mit 5-0 geschlagen, schon in der Gruppenphase. Die USA hat ja auch dann im Viertelfinale, Halbfinale dominiert. Die Kanadierinnen, na, knapper Sieg im Halbfinale gegen die Schweiz, nur ein 2-1. Die USA hat immer mindestens 5 Tore selber geschossen, hat nur ein Gegentor kassiert, war dann am Ende fast 6 Stunden in Serie ohne Gegentor, über 351 Minuten, neuer olympischer Rekord. Und trotzdem geht dieses Finale nur 2-1 nach Verlängerung für die USA aus. Und ich finde, Kanada hat da das vor allem taktisch sensationell gemacht zu Beginn. Also sie haben der USA das Tempo rausgenommen, die haben gut vorgecheckt, die sind in Führung gegangen durch einen Shorthander von O'Brien, also da ein schöner Konter über Laura Stacey und lange stand es 1-0 für Kanada. Und ja, die USA hat auf jeden Fall schlagbar gewirkt da.
Ja, also ehrlich gesagt hätte ich das auch vor dem Turnier nicht so erwartet, weil erinnern wir uns die Rivalry Series, als die Kanadierinnen da auch schon regelmäßig vom Eis geschossen wurden. Also die Amerikanerinnen sind ganz klar aktuell die Nummer 1 im Eishockey der Frauen. Das hat ja sogar der kanadische Trainer gesagt, der gesagt hat, was da an College-Spielerinnen nachkommt, da können wir aktuell nicht mithalten. Das sagt er ja ganz klar. Ne? Und wir haben auch schon drüber gesprochen, dass Kanadierinnen relativ alt geworden sind. Ne? Also da ist ja eine Generation, die natürlich top ist, aber die jetzt auch langsam abtritt. Und dann haben die Amerikanerinnen wahrscheinlich noch einen größeren Vorteil. Aber du hast richtig gesagt, bei diesem Spiel, ich fand, du hast so ab der 4., 5. Minute gemerkt, oh, hier ist was anderes. Und ich glaube, es lag daran, dass die Amerikanerinnen so krass favorisiert waren, wie vielleicht noch nie zwischen diesen beiden Ländern, und dann auf einmal total nervös waren, weil die Kanadierinnen hatten was zu gewinnen und die Amerikaner hatten was zu verlieren. Und das hast du denen schon angemerkt. Und dann haben es die auch wirklich stark gemacht, also taktisch die Kanadierinnen. Ne? Die haben kaum was zugelassen. Ich fand das erste ein bisschen langweilig, da gab es so gut wie gar keine Torszenen. Aber das konnte den Kanadierinnen ja eigentlich nur gut gefallen. Und dann halt diese Unterzahl und direkt schöner Konter. Und Laura Stacey legt halt auch super rüber, muss man sagen. Ne? Und dann O'Neill schiebt das Ding schön. War eigentlich ein ähnliches Tor wie Haula, ne? Gestern. Ja, hat mir echt gut gefallen. Und ich habe eigentlich schon gedacht, das war's. Gerade am Ende, als dann diese Strafe kam. Und da können wir auch bitte drüber diskutieren. Das sind doch 5 Minuten, oder nicht? Da von Curl gegen Ambrose, oder? Und wenn es 5 Minuten sind, hat Kanada Gold, sage ich dir. Weil es waren noch 6,5 zu spielen, glaube ich. Wenn das 5 Minuten gewesen wären, ich kann mir im besten Willen nicht vorstellen, dass die Kanadierinnen es dann abgegeben hätten. Zumal, es ist ja für die Amerikanerin doppelt gut gelaufen. Erstens waren es nur 2 Minuten und Ambrose war raus.
Ja. Ja, klar. Also das war 53, 37 waren da gespielt. Und ich hätte auch gesagt, ja, das ist eben ein Bandencheck und deswegen 5 Minuten. Ja, und natürlich dann auch ein bisschen Glück dabei in der Situation für die USA. Und dann gibt's halt diesen großen Moment, 2 Minuten, 4 Sekunden vor dem Ende. Und es war dieses Mal nicht Poulin, sondern es war halt dann Hillary Knight. Und das hat natürlich auch voll gepasst. Ne? Und genauso, wie sie es halt so oft gemacht hat in ihrer Karriere, da kommt der Schuss von der blauen Linie, Layla Edwards, und die fälscht den halt einfach sensationell Wahnsinn. Durch die Beine ab, sodass der steigt hoch. Also einfach eine geniale Aktion von Hillary Knight. Und was hat Abby Murphy danach gesagt?
Legenden machen legendäre Sachen. Das finde ich einen schönen Satz.
Und die beiden Kapitänen in vollem Fokus, diesmal halt Poulin, mit der Verletzung in der Gruppenphase, die war ganz sicher auch nicht bei 100%.
Nee, überhaupt nicht. Und hast auch eine Eiszeit gemerkt, ne? Also die wird ja hier ständig eingeblendet auf dem Videowürfel und die hatte zwischendurch irgendwie 6 oder noch mehr Minuten weniger als Laura Stacey. Wobei, man muss auch mal Laura Stacey loben, ne? Boah, was das eine Kämpferin ist. Und die kann natürlich auch zocken, die hat ja nicht nur das 1-0 vorbereitet, ne? Sondern wie die sich in Schüsse wirft und wie die Zweikämpfe gewinnt und den Puck in Unterzahl rausarbeitet und so. Das fand ich schon richtig, richtig stark. Was ich nicht verstanden habe bei den Kanadierinnen war, klar, sie hatten eh nicht viel Überzahl, aber wenn nicht Montreal Victoire sehe in der PWHL, spielt Poulin rechts und Stacey links. Also, weil sie ja dann quasi von ihren falschen Positionen, wenn wir jetzt keine Überzahl hätten, Direktschüsse nehmen können. Hier war es andersrum. Oder Stacey hat teilweise gar nicht Überzahl gespielt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil es gibt ja nicht so viele Frauen, die einen richtig krassen One-Timer haben. Laura Stacey hat einen. Warum wird das nicht genutzt von den Kanadiern? Das fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Ja, aber Grund war, glaube ich, auch, dass sie einfach für das 5 gegen 5, jetzt gerade gegen die USA und für Unterzahlsituationen da so ein bisschen da vielleicht die Eiszeit rausnehmen. Und sie haben ja dann auch Poulin und Stacey nicht mehr in einer Reihe gespielt. Stacey war dann immer in dieser Reihe mit Turnbull und Clark, was ja so eine Arbeiterreihe ist, die aber natürlich auch was nach vorne machen kann, auch scoren kann. Und eben viel, viel Eiszeit für Stacey eben in den Unterzahlsituationen und eben Starts im eigenen Drittel. Und da natürlich der Blick darauf, dass man mehr Tiefe eben auch schafft, indem man Poulin und Stacey aufteilt. Ja, und das war dann so ein bisschen bedingt dadurch.
Also es ging, ja, das hätte ja auch geklappt, muss man ja auch so sagen.
Genau, also es waren 2 Minuten, 4 Sekunden, die gefehlt haben. Dann geht das Ding in die Verlängerung und Megan Keller macht nach einem weiten Pass hinten raus von Taylor Heisey das 2:1. Hat sie schön gemacht, wobei ich finde, man kann es besser verteidigen. Der Schuss rutscht dann auch mit der Rückhand durch. Also es war jetzt auch nicht so, dass das gar nicht verhinderbar war, aber trotzdem schwingt da auch mit, geh scheißen 3-gegen-3 Overtime.
Ja, es absolut.
Geht total einfach nicht. Nervt. Du hast ein Finale und das steht uns vielleicht am Sonntag auch bevor, dass du halt einfach, das kann ja einfach im 3-gegen-3, wenn eine da wegrutscht, einfach so ein bisschen. Es muss nicht mal ein Fehler sein, es kann ein Eisfehler sein. Genau, dann hast du im Eishockey normalerweise noch 2 bis 3, die da hinten sind und das ausbügeln können. In dem Fall war es so, dass Keller ja hinten verteidigt hat. Die Kanadierinnen waren im Angriff. 2 sind dann wechseln gefahren. Claire Thompson, die am Ende dieses 1-gegen-1 hatte gegen Keller im eigenen Drittel, ist von der Bank schräg gekommen und Keller hat die Bewegung dagegen gemacht. Also die kam gerade vom Wechseln, Thompson. Und deswegen hat das natürlich auch für sie das schwieriger gemacht. Und es war aber eigentlich eine Situation, in der wechselst du, das passt schon. Du hast vorne deine Aktion, der Schuss wird geblockt oder irgendwie abgewehrt, dann fährst du wechseln. Das Problem ist bloß, es sind keine 2 anderen mehr hinten jetzt in der 3-gegen-3 Verlängerung. Dann kann man wieder sagen, war das ein Fehler, dass sie da wechseln gefahren sind? Hätten sie nicht erwarten müssen, bis das Ganze kontrollierter ist? Aber es ist einfach, ich weiß nicht, was die Lösung ist. Lass sie 10 Minuten noch 5-gegen-5 spielen, also richtiges Eishockey. Sag Staffel dann, okay, wir machen 5 Minuten 4-gegen-4, mach dann 5 Minuten 3-gegen-3 von mir ist, oder mach 10 Minuten 5-gegen-5, 10 Minuten 4-gegen-4 und mach dann halt das Shootout. Auch wenn es vielleicht nicht würdig ist. Aber WM-Finals im Fußball werden auch durch Elfmeterschießen teilweise entschieden.
Ja,
also
ganz genau,
gib ihnen normale Verlängerung und reduziere vielleicht ein bisschen auf 4-gegen-4 und wenn du dann sagst, okay, nach dem einen Drittel muss es aber dann vorbei sein, es kann nicht ewig gehen, auch das verstehe ich bei Turnieren, dass du dann nicht 10 Verlängerungen spielen kannst, aber dann mach halt das Shootout, hatten wir auch schon zwischen USA und Kanada, war eine geile Sache, ja, Lamoureux damals dann 2018 mit diesem Mega-Move gegen Sabados und die USA gewinnt dieses Finale, ist dann auch spektakulär und schafft auch ikonische Momente von mir aus, ja, ich bin kein Fan vom Shootout, aber die so 3-gegen-3, ne. Und das waren jetzt viele Spiele, K.O.-Spiele, die eben in 3-gegen-3 entschieden worden sind. Nicht nur jetzt dieses Finale der Frauen, sondern auch bei den Männern in der K.O.-Phase, 3 Viertelfinals und eben dazu noch fast dann auch ein Halbfinale, ja, dass es ins 3-gegen-3 geht. Wenn Kanada gegen Finnland ins 3-gegen-3 geht und das wird da entschieden, ist für mich auch unwürdig einfach.
Bin ich total bei dir. Und war das nicht mal anders? Hab ich nicht in Erinnerung, dass das Crosby-Tor 2010 bei 5 gegen 5 gefallen ist? Das war doch in der Verlängerung, ne?
Ja, damals war aber noch die Regelung, dass du halt dann ein Shootout machst. Ja? Also 2018 ja. Bei den Frauen war auch noch Shootout. Also hätte Crosby das nicht erzielt, das Tor, und wäre die erste Verlängerung abgelaufen, dann hätte es ein Shootout gegeben.
Ja, also ich verstehe natürlich, dass man das nicht im Viertel- und Halbfinale so macht, weil, wenn natürlich mehrere Spiele in einer Halle sind, du kannst ja nicht sagen, okay, dann geht das Spiel halt noch irgendwie 5 Stunden weiter und die anderen Spiele können nicht starten. Das funktioniert nicht. Also wenn mehrere Spiele an einem Tag sind, muss es irgendwann ein planbares Ende geben. Aber ein Finale, ich finde, da kannst du wirklich sagen, mindestens mal 10 Minuten 5 gegen 5, 10 Minuten 4 gegen 4, 10 Minuten 3 gegen 3. Und da kannst du immer noch überlegen, wie es weitergeht. Aber von Anfang an 3 gegen 3 gefällt mir auch nicht. Hör mal, wir müssen doch natürlich über die einzelnen Spielerinnen reden. Karen Harvey, MVP geworden.
Warte mal ganz kurz, sorry, ja. Weil ich jetzt Blödsinn erzählt, 4 gegen 4 muss das damals gewesen sein. Also ich habe jetzt kurz mal geschaut, wie damals das Format war. Vielleicht war es sogar 4 gegen 4 Verlängerung und dann aber Shootout. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall keine 3 gegen 3 Verlängerung.
Ja, genau.
Damals, das war damals bei Crosby. Ja.
Also nochmal zurück, Karen Harvey ist MVP geworden, nämlich 2 Tore, 7 Vorlagen in 7 Spielen, und die Frau ist ja immerhin Verteidigerin, das ist natürlich echt ganz nett. Und sonst, was halten wir denn sonst so von dem All-Star-Team, was da gewählt wurde? Also ich meine, dass Andrea Brändli die Torhüterin des Turniers ist, gibt es glaube ich keine 2 Meinungen drüber, was die da alles gehalten hat, ist sensationell. Dann haben wir natürlich auch in der Verteidigung mit Lila Edwards, was das für eine Kante ist irgendwie, das fällt einem ja erstmal auf, wenn die neben anderen Spielerinnen steht, wie bei der Medaillenübergabe. Und dann haben wir die Stürmerin Hannah Birker, Marie-Philippe Poulin und Alina Müller. Poulin, ist das so ein bisschen Lifetime Achievement? Weil sie hat natürlich, klar, sie hat nicht vergessen, wenn sie gespielt hat, war sie stark. Sie hat die Kanadierin ja auch erst weitergeschossen, gerade im Halbfinale mit den beiden Toren und sowas, ne? Und sie hat natürlich auch den ewigen Rekord gebrochen. Aber war sie wirklich die beste Stürmerin dieses Turnier? Also mit die beste Stürmerin? Weiß ich nicht. Wenn jemand irgendwie 2,5 Spiele ausfällt, finde ich schwierig bei so einem kurzen Turnier.
Nee, also das Ding ist halt, das Interessante ist, dass die besten 3 Scorerinnen jeweils Verteidigerinnen sind. Ne? Ja, Keller vor Harvey und Edwards.
Und Keller hat ja auch noch das entscheidende Goldtor geschossen. Ne? Also, dass die da gar nicht auftaucht, so ein bisschen strange.
Ja, es ist immer strange bei diesen All-Star-Teams und bei den besten Spielerinnen, vor allem dann eben Poulana mit dazu zu nehmen. MVP ist Harvey. Klar musst du irgendwie Edwards da auch mit unterbringen. Es gibt dann nur 2 Verteidigerinnen, aber Keller hätte es sicherlich auch verdient. Dann musst du ja dieses Voting abgeben, bevor die letzte Aktion eben passiert. Stimmt. Also dieses Tor von Keller ist in das Voting gar nicht mehr eingeflossen, sondern musst, glaube ich, am Ende des, jetzt bei Olympia habe ich es nicht gemacht, aber bei Weltmeisterschaften habe ich teilweise schon eben die letzten Jahre abgestimmt. Du musst es, glaube ich, Ende der letzten Drittelpause im Finale, also der zweiten Drittelpause im Finale, da musst du es abgeben. Und da kann ich dann das teils verstehen, aber Poulin eigentlich kann ich jetzt so für den Turnierverlauf nicht verstehen, dass sie es verdient hat, da nochmal im All-Star-Team zu stehen für ihre Karriere. Absolut, aber Hillary Knight zum Beispiel macht diesen Ausgleich und ist nicht drin. Also da fließen halt nochmal Aktionen. Wenn du das nochmal aufstellen müsstest jetzt, nach dem Finale, da müsste ein natürlich Knight für Poulin drin sein und es müsste auch Megan Keller drin sein als Topscorerin des Turniers und eben Schützin des entscheidenden Tors. Also die ist weder als beste Spielerin, also MVP, noch als beste Verteidigerin, noch im All-Star-Team, und das ist ja auch irgendwie komisch.
Ja, übrigens, es gibt ja so diverse Artikel, gerade in nordamerikanischen Medien, wo so die besten Spielerinnen des Turniers, da taucht doch fast immer Laura Kluge auf, ne? Darf man nicht vergessen. Jetzt abgesehen von Thea Johansson ist sie die einzige Nicht-Nordamerikanerin, die in den vorderen Plätzen der Scorerliste auftaucht, hat immerhin 7 Punkte gemacht. Ne? Das ist schon wirklich stark. Sie hat nur 2 Punkte weniger gemacht als Megan Keller, die ja Topscorerin des Turniers geworden ist.
Die USA holt sich den 3. Olympiasieg nach 1998 beim ersten olympischen Turnier der Frauen und 2018. Es war ein tolles Spiel, 2-1 nach Verlängerung gegen Kanada. Ein spannendes Spiel, gute Reaktion der Kanadierinnen auf dieses Turnier bis jetzt und auch auf die letzten Monate. Am Ende aber die USA, die sich Gold holt. Hillary Knight in ihrem letzten Olympiaspiel mit dem Ausgleich. Ob Marie-Philippe Poulin noch einmal Olympia spielen wird, hat sie offen gelassen. Aber das Duell Poulin gegen Knight sehen wir nicht. Und jetzt kommt halt auch eine neue Generation an Eishockeyspielerinnen. Und vor allem bei der USA haben wir schon gesehen, dass die schon ja voll Leistungsträgerinnen sind. Ja, so bei Edwards und Harvey und auch Murphy in der Offensive, um nochmal 3 zu nennen.
Ich habe es in 10 Minuten schon erzählt, aber ich wollte es hier auch nochmal erzählen. Was ich ja wirklich schön fand, war bei der Verabschiedung, die ja ne, immer so ein bisschen Business as usual ist, ne, mit dem Good Game, Good Game, Good Game, schnell Handschlag und durch. Aber Knight und Poulin haben sich wirklich innig umarmt und noch miteinander geredet. Und das fand ich echt eine coole Sache, weil die beiden ja viel zusammen durchgestanden haben, gerade auch mit diesem Streik, den die PWHL ermöglicht hat. Und natürlich auch die Gesichter des Eishockeys in ihrem jeweiligen Land. Und deswegen fand ich es wirklich gut, dass das mehr war als so, ja, okay, alles klar, heute habe ich gewonnen, morgen du oder so. Sondern die haben sich wirklich innig umarmt und da hast du gesehen, so zwei ganz große, vielleicht die größten überhaupt ihrer Länder des Sports. Das war schon ein guter Moment. Und übrigens mal, wenn wir mal Fans sehen, auch gestern bei den Männern, ne? Natürlich hast du da am meisten Crosby-Trikots und McDavid-Trikots. Das sind wirklich mit Abstand die meistverkauften Trikots hier, wenn wir kanadische Fans sehen. Aber dahinter kommt Puller, ne? Also du siehst ohne Ende Leute, die auch bei den kanadischen Männern spielen, mit einem Puller-Trikot auflaufen. Ne? Also die ist wirklich ein absoluter Superstar in Kanada. Und Hillary Knight ist das gleiche in den USA. Sie wird ja jetzt auch bei der Abschlussfeier die Fahne tragen und ist halt wirklich eine Riesenlegende. Und die beiden da zusammen nochmal zu sehen in ihrem letzten großen Duell und wie sie sich voneinander verabschieden, das hatte auch was, finde ich.
Das Finale der Frauen ist Geschichte, das Finale der Männer steht noch an. Wir werden natürlich drüber sprechen. Und wenn ihr ja extra Podcasts noch haben wollt, zum Beispiel haben wir heute die Hughes-Brüder angesprochen, wollen mal Topspieler auch noch mal ein bisschen beleuchten, ein bisschen ausführlicher. Ich könnte mir vorstellen, dass da Quinn Hughes dann vielleicht auch Jack Hughes auch auftaucht in diesem Podcast. Also startnext.com/Olympia-2026. Entweder als Credit für das, was wir die letzten zwei Wochen gemacht haben, denn das Crowdfunding läuft noch bis 28. Februar oder eben natürlich auch für diese extra Podcasts, die es dann noch gibt. Vielen Dank an Bernd Schwegerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.